Ja, auch von mir nochmal einen schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Schön nochmal hier zu sein. Als du in der Begrüßung gesagt hast, dass es ja manchmal uns so geht, dass Dinge, die wir oft hören, uns so gar nicht mehr ins Auge fallen oder wir gerne drüber weglesen, da habe ich mich durchaus auch an mein Leben erinnert gefühlt. Also ich bin praktisch reingeboren worden in den christlichen Kosmos. Wurde auch nicht gefragt und bin dann erst viel, viel zu spät dankbar geworden für ein Elternhaus, wo der christliche Glaube hochgehalten wurde. Leider hat es bei mir bis zur Bundeswehr gedauert, bis ich geschnallt habe, was das für ein großes Vorrecht und großes Geschenk gewesen ist. Bis zur Bundeswehr hat es deshalb gedauert, weil ich da konfrontiert wurde damit, wie überzeugt bin ich eigentlich von meinem Glauben. Also was habe ich praktisch so, also ich stelle mir so vor, wie so ein großer Einkaufswagen und da wurde im Laufe meines Lebens, wurde da so ein Baustein nach dem anderen reingelegt und ich, als kleines Kind sitzt man ja vorne in dem Einkaufswagen drin und du hast gar keine Wahl, was Mama und Papa alles so da reinlegen. So kam ich mir ein bisschen vor. Plötzlich war in meinem Leben christlicher Glaube drin und ich frage mich, wie ist denn der da reingekommen? Plötzlich war in meinem Leben, also ich sollte mich freuen über mein Heil und ich frage mich, ja, wie ist das denn in meinen Einkaufswagen gekommen? Hat es jemand für mich da reingepackt oder bin ich überzeugt von dem, was da eigentlich drin liegt? Und dann, und das ist genau so ein Vers, 100-mal gelesen und ja klar, und das beim 101. Mal denkst du, okay, heute bin ich schneller fertig mit der stillen Zeit, weil den Text kenne ich schon und damals habe ich mir das und das zu dem Text überlegt, habe es zwar nicht umgesetzt, aber Hauptsache erstmal gelesen und so. Und dann habe ich Hebräer 11 wieder mal gelesen, Glaubenshelden. Und da ist mir etwas neu aufgefallen, dass Glaube, dass ganz stark betont wird, dass Glaube Überzeugung bedeutet. Und das ist die Überschrift für mich heute, überzeugt glauben. Überzeugt glauben. Diese schöne Definition in Hebräer 11, Vers 1, der Glaube aber ist eine Verwirklichung oder man kann das auch übersetzen mit feste Überzeugung. Der Glaube aber ist eine feste Überzeugung von dem, was man hofft. Also da habe ich intellektuell schon das erste Problem. Wenn ich ja was hoffe, bin ich ja eigentlich in meinem Sprachgebrauch nicht fest davon überzeugt. Also ich hoffe, der HSV hat nur ein Jahr in der zweiten Liga. Aber bin ich wirklich davon überzeugt? Aber hier steht, Glaube ist eine feste Überzeugung von dem, was du hoffst. Und dann geht es weiter, als bräuchten wir manche Dinge wiederholt. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Steffen, merkst du was? Wenn in einem Vers was über Glaube gesagt wird und dort zweimal Überzeugung vorkommt und einmal sogar feste Überzeugung, dann stellt sich die Frage, wie überzeugt bist du wirklich von deinem Glauben? Und ein bisschen später wird das konkretisiert, wovon wir eigentlich überzeugt sein sollten. Und das hat mich total angesprochen in Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm Gott wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, und das haben wir heute Morgen mehrfach gesungen, dass das unser Wunsch ist, Gott zu nahen, denn wer Gott naht, muss glauben. Was muss er glauben? Erstens, dass er ist. Und zweitens, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie überzeugt bin ich wirklich davon, dass Gott ist? Zunächst mal, was heißt das, dass Gott ist? Also, es gibt ja in Jakobus diesen schlimmen Vers, also wenn du glaubst, dass Gott ist, das glauben auch die Dämonen, Steffen, also damit hast du noch nicht allzu viel gewonnen. Hier ist gemeint, dass Gott dieser liebende, heilige, real existierende, lebendige Gott ist, wie die Bibel ihn in ihrer Ganzheit zeigt. Und Steffen, du musst fest davon überzeugt sein, dass dein Gott ein Belohner ist. Warum ist Überzeugung so wichtig? Weil Überzeugung meine Entscheidung bestimmt. Wovon ich überzeugt bin, das beeinflusst total meine Entscheidung. Und einer dieser Helden, die in diesem Hebräer Kapitel 11 genannt sind, ist Mose. Und an dem möchte ich an einer Begebenheit aus seinem Leben genau diese beiden Punkte deutlich machen, was es heißt, am Beispiel von Mose, überzeugt zu glauben, davon überzeugt zu sein, dass Gott real ist, dieser Gott. Und dass er ein Belohner ist. Denn das hatte bei Mose ganz erstaunliche Auswirkungen. Ich lese mal aus 2. Mose 2, ab Vers 10. Und als das Kind, also Mose, groß wurde, also ihr habt ja wahrscheinlich alle diese was ist das, Bekehrungsgeschichte, diese Geburtsgeschichte von Mose im Kopf. Mose, der eigentlich zum Tode verurteilt war, per Geschlecht, wurde dann ausgesetzt in einem Schilfkorb und dann badete dort die Tochter des Pharaos und sie hat Mitleid mit diesem schreienden Kind und nimmt ihn sich zum Sohn, gibt ihn aber für eine gewisse Zeit zufällig von Gott geführt, gelenkt in die Obhut seiner tatsächlichen Mutter. Und irgendwann fordert aber die Mama ihr Recht, also die Tochter des Pharaos fordert ihren Sohn. Und irgendwann geht Mose dann an den Hof des Pharaos. Und als das Kind groß wurde, brachte sie es der Tochter des Pharaos und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose und sprach, denn aus dem Wasser habe ich ihn gezogen. Schnitt. Es vergehen ein paar Jahrzehnte und dann. Und es geschah in jenen Tagen, als Mose groß geworden war, 40 Jahre war er jetzt hier in Vers 11, da ging er aus zu seinen Brüdern und sah ihren Lastarbeiten zu. Und er sah einen ägyptischen Mann, der einen hebräischen Mann von seinen Brüdern schlug. Also die Hebräer, die Israeliten waren ja versklavt in Ägypten. Und er wandte sich hierhin und dorthin. Und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Und er ging am zweiten Tag aus, und siehe, zwei hebräische Männer zankten sich. Da sprach er zu dem Schuldigen, warum schlägst du deinen Nächsten? Und er sprach, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich töten wie den Ägypter, wie du den Ägypter getötet hast? Da fürchtete sich Mose und sprach, gewiss, die Sache ist bekannt geworden. Und der Pharao hörte diese Sache und suchte Mose zu töten. Und Mose floh vor dem Pharao und lebte im Land Midian. Und er saß an einem Brunnen und der Priester von Midian hatte 7 Töchter. Und sie kamen und schöpften, füllten ihre Tränkrinnen, also ihre Gefäße, um die Herde ihres Vaters zu tränken. Und die Hirten kamen und trieben sie weg. Da stand Mose auf und half ihnen und tränkte ihre Herde. Und sie kamen zu Reguel, ihrem Vater, und er sprach, warum seid ihr heute so früh gekommen? Und sie sprachen, ein ägyptischer Mann hat uns aus der Hand der Hirten gerettet und hat auch sogar für uns geschöpft und die Herde getränkt. Da sprach er zu seinen Töchtern, und wo ist er? Warum habt ihr denn den Mann zurückgelassen? Also es war anscheinend eine absolute Rarität, hilfsbereite Männer damals. Scheint eine absolute Rarität gewesen zu sein, dass der Vater direkt sagt, also warum habt ihr denn den Mann zurückgelassen? Ruft ihn, dass er mit uns esse. Aber dabei bleibt's nicht. Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und er gab Mose Zipora, seine Tochter, zur Frau. Eine absolute Rarität muss dieser Mose gewesen sein. Und sie gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Gersom, denn er sprach, ein Fremder bin ich geworden in fremdem Land. So nennt Mose seinen Sohn. Und es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten und die Kinder Israel seufzten wegen des Dienstes und schrien, und ihr Schreien wegen des Dienstes stieg hinauf zu Gott. Und Gott hörte ihr Schreien. Und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, mit Isaak und mit Jakob. Und Gott sah die Kinder Israel und Gott kümmerte sich um sie. Okay, überzeugt glauben. Mein erster Punkt ist, überzeugter Glaube übersteht feindliches Umfeld. 40 Jahre sind hier vergangen. Mose ist groß geworden. Und was ganz interessant ist, wenn du dir überlegst, wie Mose diese Zeit zwischen Vers 10 und Vers 11 verbracht hat. Also als er dann, ich weiß nicht mit wie vielen Jahren, zum Hof des Pharao kam, bis er dann 40 war und diese Begebenheit ab Vers 11 passiert. Wie Mose diese Zeit verbracht hat. Mose hat die wie folgt verbracht. Neues Testament gibt ganz interessante Einblicke in diese Geschichte. Das Neue Testament schreibt dazu, genau in diese Zeit, in Apostelgeschichte 7, als er aber ausgesetzt worden war, nahm ihn die Tochter Pharaos zu sich und zog ihn auf sich zum Sohn. Vers 10. Jetzt hier in unserem Text, der Vers 11, bis Vers 11. Und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Und er war mächtig in seinen Worten und Werken. Also wie hat Mose diese Jahrzehnte dort verbracht? Mose hat eine gewaltige Ausbildung genossen. Mose war an der Elite-Uni Ägyptens, wo die potenziellen neuen Pharaonen herangezogen werden. Dort war Mose, er war der Adoptivenkel des Pharaos. Er war nicht nur umgeben von der Kultur Ägyptens, er war mittendrin. Er hat Ägyptologie studiert, wie keiner heutzutage das mehr studieren kann. Er war wirklich mittendrin und er wurde groß, nicht nur im Sinne von älter, sondern er wurde groß im Sinne von, er war ein gestandener Mann mit breitem Wissen und mit breiten Fähigkeiten. Er war mächtig in Wort und Werk. Und wenn das im damaligen Ägypten gesagt wird, dann bedeutet das was. Also ich musste mich ganz kurz erinnern an meinen Werkunterricht. Wir wurden ja in der Schule total gedemütigt. Wir mussten im Werkunterricht, durften wir nicht irgendwie sägen, hämmern oder einen Presslufthammer mal durch die Schule, sondern wir mussten töpfern. Und bei uns im Werkunterricht, da war die Ansprüche so niedrig, wenn etwas nur halbwegs nach einem Becher aussah, egal ob das Wasser da drin blieb oder nicht, galt das als großes Werk, weil man uns nicht völlig frustrieren wollte. Aber wenn hier in Ägypten, in dieser Hochkultur, in dieser architektonischen Hochkultur, wenn hier von einem Mann gesagt wird, der ist mächtig in Wort und Werk, dann bedeutete das was. Mose war da eine Nummer, eine richtige Nummer. Nicht nur von Beruf Sohn oder Adoptivsohn, sondern der hatte richtig was auf dem Kasten. Das ist der Ausgangspunkt. Mose konnte reden und Mose hat offenbar große praktische Dinge getan. Das ist der Ausgangspunkt in Vers 11. Und sag mal, was würdest du erwarten? Was hat ihn wohl geprägt? Nach jahrzehntelanger ägyptischer Kultur, nach der besten Ausbildung, die du dir vorstellen kannst, nach mächtigen Worten und Werken. Was hat ihn wohl geprägt? Was war wohl in seinem Inneren? Was hat ihn wohl wirklich erfüllt, nachdem er mit allem Möglichen gefüllt wurde, was Ägypten zu bieten hat? Ich würde erwarten, der ist voll von den Schätzen Ägyptens oder voll von menschlicher Weisheit, von Gedankenkonstrukten. Oder sein Herz ist voll dieser mächtigen Werke, die er getan hat. Oder aber er denkt an nichts anderes als an den Thron Ägyptens, denn der war in Reichweite. Mose hatte die notwendigen Beziehungen, ist wie heute, du solltest nicht ganz blöd sein und Beziehungen können auch nicht schaden, dann kannst du extrem gut vorankommen. Mose hatte beides. Er hatte hervorragende Beziehungen zum Pharao. Und wie sehr Töchter auch die Väter rumkriegen, das ist, glaube ich, also Mose hatte allerbeste Chancen, weil er auch die intellektuellen Fähigkeiten dazu hatte. Und was mich wirklich beeindruckt ist, was tatsächlich in seinem Herz war. Diese Geschichte hier in 2. Mose 2 geht so weiter, da ging er zu seinen Brüdern hinaus, sah bei ihren Lastarbeiten zu. Da sah er, wie ein ägyptischer Mann einen hebräischen Mann von seinen Brüdern schlug. Und er wandte sich hierhin und dorthin. Als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Und wieder gibt uns das Neue Testament Zusatzinformationen. Warum schaut er plötzlich nach seinen Brüdern? Und das Neue Testament sagt dazu, dass er, als er ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israel, zu sehen.
Und als er ein Unrecht leiden sah, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Also was wir hier in 2. Mose sehen ist, Mose setzt sich in Bewegung und schaut nach seinen Brüdern. Und die Apostelgeschichte sagt uns, warum der sich in Bewegung setzt. Er setzt sich in Bewegung, weil es in seinem Herzen war, nach dem Volk Gottes zu schauen. In seinem Herzen war nicht nach dem nächsten großen Gebäude zu schauen, sondern das Volk Gottes war in seinem Herzen. Und dann folgten seine Füße und leider auch seine Fäuste seinem Herzen. Aber zunächst war da etwas in seinem Herzen, was seine Füße in Bewegung setzte. Kennt ihr das auch? Also ich kenne das total gut von mir. Ich sage mir, Steffen, du müsstest mal erstens, zweitens, drittens. Oder noch viel besser bei Leuten aus der Gemeinde. Da denke ich, die müssten mal erstens, zweitens, drittens. Aber bei mir, Steffen, du müsstest mal dies tun oder jenes tun. Warum klappt das denn nicht? Und vielleicht ist die Antwort, weil in meinem Herzen etwas ist, was mich etwas anderes tun lässt. Warum kam das in seinem Herzen auf? War das so ein morgendlicher Gedanke? Eines Morgens wacht er auf und denkt, na, heute kommt mal in meinem Herzen auf. Ich glaube das nicht. Der Hebräerbrief gibt uns eine Antwort darauf. Sorry, dass ich euch heute von Mose über Apostelgeschichte nach Hebräer schicke, aber ehrlich gesagt, das macht mir das Wort Gottes so lieb, dass du aus verschiedenen Aspekten neue Hinweise in die gleiche Geschichte bekommst. Und Hebräer 11 gibt Einblicke in genau diese Geschichte. Hebräer 11 sagt Folgendes. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war. Genau der gleiche Begriff wie hier, damit wir verstehen, es geht um das Leben von Mose zu diesem Zeitpunkt. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen und zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes, und jetzt bitte lass es auf der Zunge zergehen, genieße das, er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Er schaute auf die Belohnung. Und bitte beachte das, für mich war das eine neue Entdeckung. Bevor Mose fliehen musste, als er groß geworden war, bevor er fliehen musste, vor diesen Ereignissen, die wir eben gelesen haben, dass er einen erschlug und sich dann verstecken muss und so weiter, vorher hatte Mose eine Entscheidung getroffen, eine Herzensentscheidung. Und diese Entscheidung war, die Schmach des Christus für größeren Reichtum zu halten als die Schätze Ägyptens, bitte. Und der andere Teil der Entscheidung war, lieber geplagt zu werden, als zu sündigen. Und der dritte Teil der Entscheidung war, lieber auf die Belohnung von Gott zu warten, als jetzt die Huldigung von Menschen zu haben. Und jetzt stell dir das vor, jetzt nimm dir eine Waage, und in die eine Seite schmeißt du die Schätze Ägyptens plus die Lust der Sünde zu tun und zu lassen, was du willst, plus Huldigung von Menschen. Das hat Gewicht. Also ich sage euch ganz ehrlich, wenn du mir dieses Angebot gemacht hättest, boah. Okay, Waage hat zwei Seiten. Also Gott, hast schon gesehen, was hier in dieser einen Seite der Waage liegt. Jetzt bin ich gespannt, was du auf die andere Seite setzt. Die Schmach des Christus. Naja, da musst du nochmal nachlegen, das überzeugt mich noch nicht. Geplagt zu werden. Auf Belohnung von Gott zu warten. Das ist genau das, was Mose jetzt abwägen muss. Und was glaubt ihr, wie hätte sich Mose wohl entschieden, wenn er nicht, denkt nochmal an meinen Einstiegsvers aus Hebräer, wenn er nicht überzeugt wäre, dass Gott ein Belohner ist, Sondern wenn er in seinem Lebenseinkaufswagen gesehen hätte, okay, da liegt eine Worthülse drin, Gott ist ein Belohner. Wie hätte Mose sich wohl entschieden? Wisst ihr, wenn ich sagen würde, also ich bin gut unterwegs mit Gott und ich verzichte auf die Reichtümer Ägyptens, dann bedeutet das nichts, weil mir die Reichtümer Ägyptens nicht zur Verfügung stehen. Ganz einfach. Wenn ich sagen würde, ich will meinem Herrn folgen und verzichte deshalb auf den Vorstandsposten in meiner Bank, das bedeutet gar nichts. Weil ich verstehe auch nicht warum, aber noch ist keiner auf die Idee gekommen, mir diesen Posten anzubieten. Ich bin großer Tennis-Fan und noch größerer Fan von Roger Federer. Also für die Jüngeren unter uns, Tennis, das ist noch so ein richtiger Sport, nichts mit I, sondern da hast du noch einen richtigen Schläger in der Hand und Bälle und so. Googelt's mal. Ich bin ein großer Fan von Roger Federer. Wenn ich jetzt sagen würde, weißt du was, um Christi willen verzichte ich auf den Ruhm und die Ehre von Roger Federer. 4 Kinder, 21 Grand Slam Titel, 8-mal Wimbledon gewonnen, unerreicht. The greatest of all times. Dann bedeutet das nichts, weil ich leider nicht ganz so gut Tennis spiele wie er. Aber wenn Mose sagt, dem die Schätze Ägyptens zur Verfügung standen, der sie nicht nur vor Augen hatte, sondern der legitimer Erbe dieser Reichtümer und Schätze war. Und der sie nicht nur in den Schoß gelegt bekam, sondern der auch intellektuell und von seinen Fähigkeiten her in der Lage gewesen wäre, dieses Land zu managen, denn er war mächtig in Wort und Werk. Mose sagt, Leute, packt ein diese rechte Schale. Ich entscheide mich für die Schmach des Christus. Ich entscheide mich darauf, auf die Belohnung meines Herrn, meines Gottes zu warten. Wer Gott nahen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Mose muss gewusst haben, weißt du was, also nochmal, wenn ich meiner Frau sagen würde, hör mal, nächste Woche belohne ich dich nach Strich und Faden, dann mag sie das freuen, weil es vielleicht nicht so oft vorkommt oder so, aber trotzdem bin ich limitiert in meinen Möglichkeiten. Bestimmte Dinge, von denen ich weiß, sie würden ihr Herz zutiefst erfreuen, kann ich aber leider nicht liefern. Aber lieben Leute, wenn Gott sagt, weißt du, was wesentlicher Bestandteil deines Glaubens ist, Steffen? Dass du überzeugt bist davon, dass ich ein Belohner bin. Ich, der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde. Welchen Limitierungen unterliege ich? Keinen, Herr, keinen. Steffen, überleg das. Das ist langfristig. Ja, da mag drin liegen Schmach des Christus. Bedeutet auf Deutsch, du bist eben nicht bei jeder Party dabei. Du lebst das Thema Beziehung eben nach Gottes Maßstäben und das führt zu Schmach, nur um 2 Beispiele zu nennen. Ja, das liegt auch in dieser Schale drin. Und es liegt auch in dieser Schale drin, dass du vielleicht geplagt wirst, dass du deshalb Außenseiter bist oder dass, wir kommen ja hoffentlich gleich noch dazu, wenn ich mich ein bisschen beeile, dass auch die Beschäftigung mit dem Volk Gottes manchmal eine Last sein kann. Die Erfahrung muss Mose auch gleich machen. Ja, das liegt alles in der Schale, aber Steffen, weißt du, was 2 wesentliche Bestandteile deines Glaubens sind? Überzeugt sein, dass Gott real ist, quicklebendig und dass er ein Belohner ist. Ein Belohner ist. Und er, Ägypten hätte ein Leben lang Zeit gehabt, Mose Reichtümer zu geben. Gott hat eine Ewigkeit lang Zeit für Belohnung. Eine Ewigkeit lang. Und deshalb, wenn du diese Stellen zusammennimmst, die alle, und das finde ich so wunderschön, diese Geschichte beschreiben, 2. Mose 2, Apostelgeschichte 7, Hebräer 11, dann ergibt sich folgende Reihenfolge. Punkt 0, Mose war überzeugt von der Tatsache, dass Gott ein Belohner ist. Erstens, Mose fasst deshalb einen Herzensentschluss, nämlich seinem Gott zu vertrauen, seinem Gott zu glauben, egal was in der anderen Seite der Waage liegt. Und weil Mose einen Herzensentschluss fasst, kommt es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern zu sehen, nach dem Volk Gottes zu schauen. Und weil das in seinem Herzen aufkommt, setzt er seine Füße in Bewegung. Und ich frage mich mal, und da habe ich echt viel Käse gemacht, auch so in der Zusammenarbeit mit jungen Leuten und mit mir auch, aber auch mit jungen Leuten. Ich habe oft an dem letzten Punkt angesetzt und habe gesagt, hör mal zu, mach doch mal jetzt. Was müssen wir eigentlich noch tun, damit du dich mal bewegst? Steffen, was muss eigentlich noch passieren, dass du dich mal bewegst? Steffen, vielleicht musst du erst nochmal neu überlegen, wovon bist du eigentlich überzeugt? Wovon bist du eigentlich zutiefst überzeugt? Und ihr lieben Jüngeren und Älteren, aber mein Eindruck ist, dass das für uns Jüngere, das war jetzt nicht nötig. Mein Eindruck ist, dass es für uns Jüngere besonders wichtig ist, vor allem wenn du schon sehr oft das gehört hast und wenn du auch dein Leben wie ein Einkaufswagen ist und Mama und Papa und du wirst irgendwann dankbar dafür werden, wenn du ein gutes christliches Elternhaus hatte und die da alles Mögliche reingepackt haben. Mein Eindruck ist, dass es extrem wichtig ist, dass du eigene Überzeugungen gewinnst. Bitte schlittere nicht rein in den christlichen Glauben, sondern frage dich, wovon bin ich eigentlich überzeugt? Auch wovon ist Mama und Papa überzeugt, aber wovon bin ich überzeugt? Weil es stehen Entscheidungen an, die zu treffen sind. Und je nachdem, wovon du überzeugt bist, wirst du dich für die rechte Schale entscheiden oder für die linke Schale. Und wenn du nicht überzeugt bist, dass erstens Gott ist, real, total lebendig, voller Liebe, voller Heiligkeit, dann geh mit ihm, in den Kampf ist Quatsch, aber sag ihm das und sag, Herr, ich bin nicht wirklich überzeugt davon. Schaffe in mir diese Überzeugung. Überzeuge mich, Herr. Ich weiß, das sage ich oft, aber ich kann mich selbst manchmal nicht von Gott überzeugen. Aber weißt du, wer dich von Jesus Christus überzeugen kann? Jesus Christus. Überzeuge mich, Herr. Schaffe in mir diese Überzeugung, damit in meinem Herzen gute Entschlüsse aufkommen. Damit mein Herz, meine Füße in die richtige Richtung in Bewegung setzt. Überzeugt glauben. Und kurzer Einschub. Ich bin zutiefst davon überzeugt. Man muss sich ja trotzdem fragen, wie konnte Mose diese Überzeugung denn erlangen? Und ich glaube, wir können die paar Jahre, die er in seinem leiblichen, christlichen Elternhaus hatte, hier nicht überbewerten. Ich glaube, dass trotz Jahrzehnten ägyptischer, in Anführungszeichen, Gehirnwäsche, der Same, der in seinem christlichen Elternhaus ausgestreut wurde, aufging. Und sind das nicht extrem gute Nachrichten für Eltern? Sind das nicht brutal gute Nachrichten für Kinderstundenmitarbeiter, für Jugendmitarbeiter, für Gemeindemitarbeiter, Arbeiter? Dass dieser Same so robust ist, dass er selbst Jahrzehnte ägyptischer Hochkultur überstehen kann und aufgehen kann. Und ich finde, es ist auch ein Trost für all diejenigen, die beklagen, dass Leute, in denen sie diesen Samen gelegt haben, andere Wege gehen. Weil es sehr, sehr, sehr gut sein kann, dass das letzte Wort darüber noch nicht gesprochen ist und dass Gott, das haben wir eben auch gesungen, dass Gott ihnen nachgeht und sie zurückholt und diesen Samen noch zum Durchbruch verhelfen kann. Überzeugter Glaube übersteht Ägypten. Das finde ich sehr, sehr gute Nachrichten. Zweiter Teil, also keine Sorge, in etwa einer Stunde sind wir durch. Nein. Überzeugter Glaube trägt durch bittere Erfahrungen und Enttäuschungen hindurch. Überzeugter Glaube trägt durch bittere Erfahrungen und Enttäuschungen hindurch. Gott bereitet hier den Retter Mose vor. Und er nutzt dazu selbst die bittersten Erfahrungen. Und Mose muss bittere Erfahrungen machen. Mose ist, und das also wünsche ich mir manchmal, dass Leute, ich denke manchmal, es ist besser, dass Leute übermotiviert sind, als dass sie gar nicht motiviert sind. Und Mose, hier müssen wir allerdings einen Klammer drum machen, weil Mose ist hier übermotiviert. Apostelgeschichte 7 wieder. Und als er einen Unrecht leiden sah, verteidigte er ihn. Total gute Motivation. Und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Übermotiviert. Und dann geht es weiter in Apostelgeschichte 7. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung geben wollte. Also Mose hatte schon ganz konkret die Idee, Gott will durch mich retten. Damals schon. Neue Erkenntnis für mich. Damals hatte Mose schon diesen Gedanken, Gott will durch mich retten. Und er ging davon aus, ja, das müssen doch meine lieben Geschwister verstehen. Gute Motivation. Er hatte eine Ahnung davon, ein Werkzeug Gottes zu sein oder zu werden. Und dann geht er natürlich zu weit und er weiß es eigentlich auch selber. Er guckt nach, da ist rechts. Er guckt nach rechts und nach links. Es sieht ihn keiner. Denkt er, und er erschlägt den Ägypter. Mose wusste, dass es nicht in Ordnung war. Und was entsteht daraus für eine bittere Erfahrung? Als er am nächsten Tag zwei Israeliten sich streiten, geht er dazwischen, weil er dachte ja, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch ihn Mose Rettung geben will. Und was sagen seine geschätzten Brüder zu ihm? Mose, wer bist denn du? Willst du uns jetzt auch erschlagen wie den Ägypter gestern? Wer hat dich jemand zum Richter über uns gesetzt? Mose muss hier erleben, dass er von seinen Brüdern und Schwestern, also dass er von seinen Geschwistern weder verstanden noch akzeptiert wird. Das ist eine bittere Erfahrung. Und er dachte doch, dass Gott ihnen das klar gemacht hätte. Mose muss darüber hinaus erkennen, dass wenn du nach deinen Brüdern schaust, es nicht immer nur ein Hochgenuss ist, sondern dass da Streit sein kann. Das muss Mose erkennen. Furcht, zumindest vorübergehend, und Flucht sind die Folge. Und wenn jetzt stell dir mal vor, du musst fliehen aus Ägypten, hast aber im Kopf, dass Gott dich doch gebrauchen will, um dein Volk von den Ägyptern zu befreien. Was denkst du denn dann auf der Flucht? Ja, du denkst, sag mal Herr, wie soll denn das gehen? Wie soll ich denn mein Volk befreien, wenn ich gar nicht mehr in Ägypten bin? Mose verliert Familie, Volk und Heimat. Und wie tief dieser Schmerz saß, siehst du darin, wie er seinen Sohn nennt. Ein Fremder in fremdem Land bin ich geworden. So tief saß der Schmerz. Ein Fremder in fremdem Land bin ich geworden. Und dann führt Gott ihn an eine ganz erstaunliche Ausbildungsstelle. Es ist ein ganz erstaunlicher Ort. Menschlich gesehen ein tiefer Absturz vom inneren Kreis der ägyptischen Hochkultur. Aus diesem fruchtbaren, reichen Land Ägypten landet er als Fremder im kargen, unkultivierten, in doppelter Hinsicht Midian. Da war viel Zeit für Stille Zeit. Da war total wenig Ablenkung. Das war nicht zu vergleichen mit den kulturellen, intellektuellen und sonstigen Möglichkeiten am Hof des Pharaos. Aber Gott nutzt diesen menschlich gesehenen Absturz, diese Stille, diese Gedanken, diese Zweifel, um einen Retter aus Mose zu machen. Und Mose musste eine erstaunliche Arbeit machen. Stellt euch diesen Kontrast vor. Aus mächtige Worte und Taten in Ägypten wurde Schafe hüten in Midian. Könnt ihr euch vorstellen, wie intellektuell hochtrabend die Gespräche liefen mit seiner Herde? Während er in Ägypten mächtige Worte geredet hatte und Leute taten, was er sagte, redet er jetzt zu seinen Schafen und sie tun nicht, was sie sagen. Was für ein Absturz. Und ich denke, oh Herr, was für eine Vergeudung von Talenten, Begabungen und Fähigkeiten, oder? Mach dir dein Alltag Mühe. Hast du Probleme mit der Situation, in der du bist, mit den Wegen, die du gegangen bist, mit den Wegen, die dich Gott vielleicht geführt hat und die du nicht verstehst? Hast du Schmerzen, die tief sitzen, so tief wie bei Mose? Aus der Vergangenheit, Schmerzen, die entstanden sind aus Trennungen, wie bei Mose. Schmerzen, die entstanden sind aus Flucht, aus Vertreibung, aus Einsamkeit, aus nicht verstanden werden, wie bei Mose. O Herr, was könnte ich alles tun für dich, wenn du in meinem Leben doch alles so laufen lassen würdest, wie ich es mir vorstelle? All diese Erfahrungen hatte Mose hinter sich, beziehungsweise er steckte mittendrin. Was mache ich mit meinen Schmerzen, mit meiner Not, mit meinem Midian? Ich glaube, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder du gibst auf und sagst, Herr, das macht keinen Sinn mehr. Oder aber du klagst an. Warum lässt du das zu, Herr? Warum greifst du nicht ein? Oder du brichst aus und sagst, Herr, dir zu folgen, hat mich nach Midian gebracht. Schönen Dank. Was tat Mose? Und jetzt kommt Teil 2 dieser Überzeugung unseres Glaubens. Was tat Mose? Wieder Hebräer 11, Vers 27. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete, nach dem ersten Schrecken offenbar, die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Mose war überzeugt davon, dass Gott ist. Und er hält in den tiefsten Tiefen seines Lebens, ist er überzeugt davon, dass Gott ist. Und er hält standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Und auch das, und dann komme ich wirklich zum Ende, auch das war für mich eine neue Erkenntnis. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe, aber ich drucke mir gerne kurze Bibelverse richtig groß aus und hänge sie so am liebsten über den Schreibtisch, dass ich nicht im Rücken das Ding habe, sondern dass ich drauf gucke. Einfach so ein bisschen als, dass meine Finger auch wissen, welche Seiten sie eingeben im Computer und was sie sonst da so veranstalten. Und was ich mir in großen Lettern ausgedruckt habe, Mose hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Ich habe das für mich ausgedruckt, damit ich nicht in bestimmte Versuchungen reintappe, wenn ich vor dem PC sitze. Nach dem Motto, das meine ich jetzt gar nicht so negativ, wie es sich anhört, Big Brother is watching you. Also da ist jemand, der dich beständig beobachtet. Und nimm dir ein Beispiel an Mose, tu es so, als säße am Schreibtisch neben dir Gott. Stell dir das mal vor. Wie würde das mein Surfverhalten verändern? Also es würde sich ja schon drastisch verändern, wenn meine Frau neben mir sitzen würde. Aber jetzt stell dir vor, da sitzt Gott auch noch neben mir. Und in dieser Situation habe ich den Vers gesehen. Und aus purem Eigenschutz werde ich den Vers auch weiterhin auf genau diese Situation anwenden. Aber geschrieben ist er in eine andere Situation. Geschrieben ist er in die tiefsten Tiefen deines Lebens, wo du fertig bist mit der Welt und vielleicht auch mit Gott. Geschrieben ist er in die größten Enttäuschungen deines Lebens. Und geschrieben ist er dafür, dass wir überzeugt sind davon, dass Gott ist, liebend, führend, uns versorgend, real, lebendig. Und das hier, da haben wir jetzt keine Zeit mehr für, einen Auszug vorbereitet, einen Exodus vorbereitet aus diesem Tal Midian. Gott war längst dabei, diesen Auszug aus Midian und aus diesem Leid vorzubereiten. Überzeugt glauben. Ich wünsche uns, Nochmal, dass unser Leben kein Einkaufswagen ist, der von anderen gefüllt wird, sondern dass wir Überzeugungen gewinnen. Dass wir die Überzeugung gewinnen, mein Herr lebt und er ist real. Und er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. In der Hochkultur Ägyptens, in den Tiefen von Midian. Und dass wir Überzeugung gewinnen, dass er ein Belohner ist und er eine Ewigkeit lang Zeit hat, uns zu belohnen. Und dass wir, wenn diese beiden Seiten der Waage für uns zur Wahl stehen, dass wir überzeugt hier zugreifen können, wo drin liegt, Gott ist ein Belohner.